Zum Tagesinfo heute Freitag, den 12.01.96.
Richtig wählen und sparen. Diesen Wahlspruch des freien und marktwirtschaftlichen Systems hätte sich die in der Privatisierung begriffene Telekom als ihr Logo für ihre große Gebührenumverteilungskampagne auf die Fahnen schreiben können. Wie leicht die Sparerei in Zukunft wird und wie man mittels geschickten Telefonierens leicht reich werden kann, stellt die Telekom auf vielen Merkblättern dar, die man schon nach mehreren Stunden intensiver Konzentration leicht verstehen kann. Bis auf die halbe Sekunde genau erfahren die KonsumentInnen, dass es sich im fröhlichen Freizeittarif zwischen 5 und 9 Uhr morgens in der Region 200 genau 21,5 Sekunden für eine Tarifeinheit, kurz TE, telefonieren lässt. Eventuelle Verwirrungen, die durch den vielfach verwendeten Begriff der Sozialkomponente entstanden sein könnten, werden durch die Telefonzellentarife zum Glück schnellstens zunichte gemacht. Menschen, die vielleicht mangels eigenem Anschluss auf die öffentlichen Fernsprechzellen angewiesen sind, zahlen ab jetzt einfach das Doppelte. Zumindest, wenn sie ungeschickte 7 Minuten lang telefonieren und das auch noch tagsüber. Dass die Gebührenumverteilung nicht zufällig zu Lasten der privaten Kundinnen und Kunden läuft, erklärt auch der nette Herr von der telefonischen Telekom-Information bereitwillig.
Es war halt bisher so, dass die Fernverbindung, also Datenaustausch, früher die Nahverbindungen subventioniert haben, oder? Durch das, dass die Fernverbindung mehr gekostet hat wie Ortsgespräche. Und durch den internationalen Markt oder die Konkurrenz, wo auf uns zukommt, müssen wir eben, um Gewinne dann nachher wieder zu erzielen, auf den Fernebenen billiger werden, um überleben zu können. Und da muss dann halt irgendwo an einer anderen Stelle wieder mehr eingenommen werden, sprich die privaten, kleinen werden dann durch teure Ortsgespräche zur Kasse gebeten.
Also sprich, die sozusagen NormalverbraucherInnen zahlen drauf für die Fernverbindungen, die ja eigentlich für die Wirtschaft bedeutend sind.
Mehr oder weniger.
Also unterstützt oder subventioniert ja der Verbraucher den Unternehmer.
Ja, und früher war es andersrum.
An dieser Stelle spart sich natürlich auch die Telekom aus den Gesetzen des Kapitalismus nicht aus, sondern reiht sich, wie ihre Geschäftsfreunde, in die Reihe der Gewinner ein. 30% ihres Umsatzes verbucht sie als Gewinn, was selbst dem Bundesverfassungsgericht etwas viel erscheinen sollte. Dieses bezeichnet nämlich einen Gewinnanteil von über 11% als sittenwidriges Ausnutzen eines Monopols.
Unsere Plätze sind zurzeit alle belegt. Bitte versuchen Sie, uns zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anzurufen.
Ja, und hier sind wir wieder mit unserem beliebten RDL-Ratgebermagazin. Geschickter telefonieren, richtig wählen und sparen.
Zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anrufen.
Heutige Folge, die Tarifbereiche. Die Tarifbereiche sind abhängig von den jeweiligen Tarifen, in deren Bereich sie gültig bzw. umgekehrt sind. Hier wird vieles anders. Wichtigste Änderung: Alle Tarife ändern sich.
Die angegebenen Tarifbereiche gelten grundsätzlich nur für den jeweiligen Ortsnetzbereich. Das ist also der jeweilige Bereich Ihres Ortsnetzes,
in dem der Tarifbereich gilt, in dem Sie telefonieren.
Bislang gab es nur 2 Tarifzeiten, nämlich
den Tag- und Nachttarif.
Jetzt gibt es viel mehr, insgesamt 24 Zeitzonen, die sich parallel zur Drehachse im Stundenabstand rund um den Globus verteilen.
In ihnen ist das Telefonieren am billigsten.
Ja, wir sind jetzt hier bei dem Herrn Postminister, Herr Bötsch. Herr Bötsch, die neuen Telefongebühren bereiten ja allgemein viel Ärger. Wer ist denn letztendlich verantwortlich für die Einführung dieser neuen Gebühren?
Einer muss für die Gebühren den Kopf hinhalten. Und das bin ich.
Ja, aber mit Telefongebühren als solchem assoziiert man ja erstmal die Telekom selber. Ja,
aber genehmigt hat das nicht die Telekom, genehmigt hat das der Postminister. Und der heißt ja Bötsch und der bin ich.
Ja, Bötsch, jetzt wird Ihnen ja oft vorgeworfen, Sie wären allzu schnell umgefallen und hätten den Telekom-Chefs oder dem Chef Ron Sommer nachgegeben. Was sagen Sie dazu?
Man hätte sich bitte anschauen sollen, was die Herren vom Telekom-Vorstand ihm ursprünglich vorgelegt hatten. Wo ich nichts genehmigt und so lange Korrekturen verlangt habe, bis die wirklich stinksauer waren.
Ja, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel Ihren Parteifreund Edmund Stoiber auf Ihrem Posten vorstelle, dann kann ich mir schlecht vorstellen, dass er ähnlich reagiert hätte.
Ich bin ja ein ganz anderer Typ als der Stoiber. Der Stoiber hält 2 Stunden Vorträge. Freie Rede. Da ist es still im Zelt. Wahnsinn. Und fleißiger als ich ist er sowieso.
Ja, Herr Bötsch, das scheint mir etwas so etwas wie Unzufriedenheit mit Ihrer eigenen Rolle im Spiel zu sein. Sie selber haben sich aber auf diesen Posten katapultiert, möchte ich fast sagen. Werfen wir doch mal einen Blick zurück in Ihre Vergangenheit. Schon als Gymnasiast gab es da ein paar Schlüsselerlebnisse in Ihrem Leben, die Sie in die Politik trieben. Können Sie das genau erklären?
Ja. Also im Radio sagte einer, dass wir die Armee brauchen. Damit auch in Zukunft jeder seine Meinung frei sagen kann. Das hat mir imponiert.
Der Posten des Bundespostministers, hatten Sie den denn von Anfang an im Auge, als Sie so Ihre politische Karriere antraten?
Mein größter Traum war es, Oberbürgermeister von Würzburg zu werden. Das ist jetzt vorbei.
Ja, aber im Vergleich zum Amt des Oberbürgermeisters ist ja eine Stelle als Minister eigentlich auch nicht zu verachten. Und gerade mit Ihrer Position als Bundespostminister könnten Sie doch eigentlich ganz zufrieden sein.
Jeder wusste, dass ich lieber Verkehrsminister geworden wäre. Aber solche Wünsche darf man nicht äußern, wenn man gerufen wird. Ich kann Ihnen heute noch sämtliche Verkehrsanschlüsse in Unterfranken runterbeten, falls Sie das interessieren sollte.
Schaut man sich um in der Tagespolitik und auch gerade bei Ihren Kollegen aus der CSU, ich denke da an Theo Weigel, dann hat man ja den Eindruck, als wenn Sie jetzt an dieser Stelle ziemlich alleine dastehen in der Tagespolitik.
Das Vertrauen vom Bundeskanzler und das Vertrauen vom Parteivorsitzenden, das habe ich ja. Und wenn ich es nicht mehr haben sollte, dann kriege ich eine Urkunde. So ist das.
Ja, aus Ihrer Geschichte als Politiker wissen wir, dass Sie durchaus nicht vor einschneidenden Forderungen oder Entscheidungen zurückschrecken. Schon Ende der 70er Jahre forderten Sie eine schnellere Asylgesetzgebung.
Ja, in meiner ersten Bonner Rede, das war genau am 28. Juni 1978. Und wenn der Herr Baum von der FDP am 28. Juni 1978 auf mich gehört hätte, dann hätten wir uns und den Ausländern eine Menge ersparen können.
Um nochmal zurück zur Telekom zu kommen, die neuen Tarife, da scheint ja die Aufgabenstellung etwas ungerecht verteilt zu sein. Der Vorsitzende der Telekom, Herr Ron Sommer, der kommt immer in der Öffentlichkeit so als raffinierter Verkäufer gut weg, während Sie eher die Rolle des Deppen darstellen.
Und das, obwohl die amerikanischen Experten Ihnen, wenn Sie die Fragen bestätigen, dass ich, der Bötsch, ein darfer Guy bin.
Gut, aber wir wollen ja in Herrn Bötsch nicht nur den Minister sehen, sondern gerne nochmal einen Blick werfen auf die Privatperson, Herr Bötsch. Privat, was interessiert Sie da so?
Ja, vergangenes Jahr habe ich mir über 20 Opernpremieren angeschaut, bis nach Bayreuth rauf. Nur die Tristan-Bearbeitung von dem Heiner Müller. Die ist mir vorgekommen wie Fasching in Ägypten.
Von Heiner Müller, Sie sagten vorhin, dass Sie sich auch für andere Komponisten interessieren, Bruckner zum Beispiel.
Also das Jenseitige in dieser Musik, das fasziniert mich ungeheuer.
Herr Bötsch, wir müssen leider zum Ende des Interviews kommen. Würden Sie gerne das Interview schließen mit einer Art Schlusswort?
Ja. Also wenn ein Minister Gelegenheit hatte, Minister sein zu dürfen, dann hat er Danke zu sagen, dass er Gelegenheit hatte, Minister sein zu dürfen. Da darf ich kein blödes Gesicht danach machen.
Herr Bundespostminister Birch, ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Ja, bitte.
Ja, das Interview war nur zur Hälfte fingiert. Leiblich war er nicht da, der Herr Birch, aber die Antworten sind echt. Er hat sie der Süddeutschen Zeitung überlassen, beziehungsweise sie hat ihn in einem Artikel des Öfteren zitiert.